Closed our last session with Romans chapter 3, verses 19.
Wir beendeten unsere vorige Lehreinheit mit Römer 3, 19 bis 20, einer Passage, die in gewisser Hinsicht den Höhepunkt der ersten Phasen unserer Pilgerreise darstellt. Paulus hat anhand der Heiligen Schrift bewiesen, dass die ganze Welt für ihre Sünde vor Gott rechenschaftspflichtig ist und dass sich jeder für seine Sünde vor dem Gericht Gottes verantworten muss. Ich denke, ich lese diese beiden Verse noch einmal, weil sie so wichtig sind. Römer 3, 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. An diesem Punkt hat uns Paulus geführt, die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen. Die ganze Welt, Juden wie Nichtjuden, religiöse wie unreligiöse Menschen, ist vor Gott rechenschaftspflichtig. Als nächstes sagt er, die Tatsache, dass wir uns an Regeln halten oder das Gesetz halten, ändert nichts daran, dass wir immer noch vor Gott rechenschaftspflichtig sind. Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken, also indem wir Regeln einhalten, wird kein Fleisch, also kein Mensch, vor ihm, Gott, gerechtfertigt werden, das heißt in den Augen Gottes für gerecht erachtet werden oder Gerechtigkeit erlangen, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Für religiöse Menschen ist das eine erschreckende Aussage. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich weiß aus Erfahrung, dass sich viele, viele Christen sehr schwer tun zu begreifen, warum Paulus hier sagt, das Gesetz bewirke Erkenntnis der Sünde. Und dann fragen sie sich, warum Gott das Gesetz gibt, wenn es nichts anderes zu tun vermag, als uns vor Augen zu führen, dass wir Sünder sind und sie doch nicht gerecht zu machen vermag. Aus diesem Grund widme ich diese ganze Lehreinheit einem Einschub, den ihr auch in eurer Studienhilfe findet. Er lautet der sechsfache Zweck des Gesetzes. Wenn ich nicht auf dieses Thema eingehe, weiß ich aus Erfahrung, dass in euren Gedanken unzählige Fragen offen bleiben und ihr im Grunde nicht in der Lage sein werdet, auf das Positive zu achten, auf das Paulus hier hinarbeitet. Aus diesem Grund möchte ich euch nun anhand der Bibel sechs Dinge aufzeigen, die das Gesetz bezweckt. Erstens, es soll den Menschen die Realität und Kraft der Sünde vor Augen führen. Als erstes kommt die Diagnose, dann die Medizin. Rein psychologisch ist das der richtige Weg. Es hat keinen Sinn, Menschen den Heilsweg Gottes zu erklären, wenn sie nicht erkannt haben, dass sie die Krankheit der Sünde haben. Man muss jemanden davon überzeugen, dass er ein Sünder ist, bevor er den Heilsplan Gottes erkennt und annimmt. Gott macht es genauso. Er bietet uns erst dann seinen Heilsplan an, nachdem er uns gezeigt hat, dass wir ihn dringend brauchen und wir an einer unheilbaren Krankheit namens Sünde leiden, gegen die es nur ein Heilmittel gibt. Hierzu nun einige Schriftstellen. Lesen wir noch einmal Römer 3, 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden oder Gerechtigkeit erlangen. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der erste Zweck, zu dem Gott das Gesetz gab. Er will uns damit die Krankheit der Sünde aufzeigen. Das Gesetz ist Gottes Diagnosewerkzeug, mit dem er uns die Augen über unseren sündhaften Zustand öffnet, der in unserem Leben vorherrscht. Abgesehen von der Bibel und Büchern, die auf der Bibel basieren, gibt es meines Erachtens kein Buch auf der Welt, das das Wesen der Sünde offenbart. Das ist einer der unschätzbaren Vorzüge der Bibel. Ich studierte einen der großen Philosophen der Antike, Plato. Plato interessierte sich wirklich für diese Frage nach der Gerechtigkeit. Er spricht allerdings von Tugend und er kam zu der Schlussfolgerung, dass Erkenntnis Tugend ist. Er hat den Weg zu diesem Fazit wirklich durchgearbeitet, er hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Er sagte, wenn die Menschen wissen, was richtig ist, werden sie es auch tun. Nun, das steht im krassen Gegensatz zur menschlichen Erfahrung. Wir haben es ständig mit Menschen zu tun, die wissen, was richtig ist, und es dennoch nicht tun. Mit Menschen, die wissen, was falsch ist, und die es dennoch tun, und die außerdem noch wissen, dass sie für das Falsche, das sie tun, teuer bezahlen müssen. Dennoch tun sie es. Nur die Bibel diagnostiziert diese Kraft in uns, die Sünde heißt, die uns dazu veranlasst, gegen unser eigenes Interesse zu handeln, auch wenn wir bei vollem Bewusstsein handeln. Erkenntnis allein ist keine Lösung. Die einzige Lösung ist das Evangelium. Ich lese euch noch ein paar Passagen zu diesem Thema aus Römer 7 vor. Wir werden uns später eingehend mit Römer 7 beschäftigen, deshalb greife ich nur ein paar Statements heraus. Römer 7,7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Was sagen wir stattdessen? Wie kann man nur so etwas denken? Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Wie erkannte er seine Sünde? Ja, durch das Gesetz. Und dann Vers 12 und 13. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Paulus legt hier allergrößten Wert darauf, hervorzuheben, dass das Gesetz keinerlei Mängel aufweist. Der Fehler liegt nicht beim Gesetz. Vers 13. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Was sagen wir? Wie kann man so etwas denken? Vielmehr war es die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das Gesetz dient dem Zweck, die absolute Sündhaftigkeit der Sünde ans Licht zu bringen und ihre ganze Hässlichkeit in all ihrer Realität zu schildern. Für diese Offenbarung gibt es keine andere Quelle als die Bibel. Nun der zweite Zweck des Gesetzes. Es soll den Menschen zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, aus eigener Anstrengung heraus Gerechtigkeit zu erlangen. Wiederum im 7. Kapitel des Römerbriefs schildert Paulus seine eigenen Erfahrungen in diesem Zusammenhang, Vers 18 bis 23. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich möchte euch darauf hinweisen, und wir werden das später noch öfter sehen, dass das Wort Fleisch oft im übertragenen Sinne verwendet wird. Es beschreibt nicht den physischen Leib, sondern vielmehr die Natur, die ich als Nachkomme Adams von diesem geerbt habe, also mein altes, von Adam abstammendes Wesen. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnte. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich frage mich, wie viele von euch sich im weiteren Verlauf der Lehrserie mit diesen Worten werden identifizieren können. Nun Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Seht ihr, was das Gesetz bewirkt? Es lokalisiert die Sünde. Es zeigt uns, dass eine Kraft in uns am Werk ist, die sogar unserem eigenen aufrichtigen Willen und unseren Absichten entgegenarbeitet. Vers 21. Ich finde also das Prinzip, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Mit dem Wort Gefangenschaft ist hier nicht die Inhaftierung eines Kriminellen oder eines Gesetzesbrechers gemeint, sondern vielmehr die Kriegsgefangenschaft eines Menschen, der gefangen genommen und dazu gezwungen wird, gegen die Seite zu kämpfen, auf der er eigentlich steht. So beschreibt Paulus seine Erfahrungen. Und ich für meinen Teil sage dazu, Amen, Paulus, ich verstehe dich. Wisst ihr, als ich 15 war, damals noch in Eton, verfügte das College, dass alle 15-jährigen Jungen in der anglikanischen Kirche konfirmiert werden sollten. Weil ich keine Lust hatte, mich konfirmieren zu lassen, schrieb ich an meinen Vater, der in der britischen Armee in Indien diente, dass ich mich eigentlich nicht konfirmieren lassen möchte. Ich war überrascht von der Reaktion meines Vaters, er schrieb zurück, du wirst konfirmiert. Ich war überrascht, Mein Vater dachte nämlich, es reiche, wenn er zweimal im Jahr zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche ging. Und aus diesem Grund verstand ich nicht, warum er auf meine Konfirmation bestand. Wie dem auch sei, bevor man in der anglikanischen Kirche konfirmiert wird, muss man in den Konfirmandenunterricht gehen. Ich wurde dabei von einem Geschichtslehrer, nicht von einem Religionslehrer, unterwiesen. Er brachte mir bei, welche Antworten ich auf bestimmte Fragen zu geben hatte. Wie lautet die erste Frage? Wie heißt du? Nun, das können die meisten von uns recht leicht beantworten. Die nächste lautet: Wer gab dir diesen Namen? Die Antwort, die ich persönlich nicht glaube, heißt: Meine Paten, mein Pate bei meiner Taufe, etc. Doch als ich diese Fragen studierte, wurde mir klar, dass ich nicht annähernd so gut war, wie ich immer dachte. Ich dachte, ich muss mich bessern. Deshalb kam ich zu dem Fazit, die Konfirmation sei zur rechten Zeit gekommen und von nun an werde ich mich erheblich bessern. Bei der Konfirmation legte dann der Bischof von Oxford etwa 50 Jungs aus Eton die Hände auf, darunter auch ich. Anschließend sagte ich mir, das war's, von nun an werde ich mich bessern. Ich wurde restlos desillusioniert, denn anstatt mich zu bessern, wurde ich immer schlimmer. Und je mehr ich mich anstrengte, gut zu sein, desto schneller wurde ich schlecht. Ich war dabei ganz und gar ehrlich, ich meinte es wirklich ernst, ich dachte, das Ganze klappt nicht. Ich sagte mir, es ist besser, ich versuche gleich gar nicht gut zu sein, da ich auf diese Weise nicht so schlimm werde. Ich hatte also eine Diagnose. So funktioniert es nicht. Aber ich hatte keine Lösung. Erst 10 Jahre später begegnete mir der Herr und ich wurde wiedergeboren, was eine augenblickliche Veränderung in meinem Leben bewirkte. Ich kann mich so gut mit dem identifizieren, was Paulus hier sagt. Der nächste Zweck des Gesetzes: Es soll den Heiland, den Messias, ankündigen. In diesem Textzusammenhang bezeichnet Paulus das Gesetz als Mentor oder Zuchtmeister. Galater 3,24: Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Von diesem Urtextwort, das hier mit Zuchtmeister wiedergegeben wird, leitet sich unser Wort Pädagoge ab. Es bezeichnet einen lang gedienten Sklaven im Haus eines reichen Mannes, der die Aufgabe hatte, den Kindern des reichen Mannes die erste grundlegende Erziehung darüber zu geben, was richtig und was falsch ist. Sobald sie alt genug waren, war es dann seine Aufgabe, sie jeden Tag zur Schule oder zu dem Tutor zu führen, der sie lehren sollte. Dieser Mann war also nicht der eigentliche Lehrer, sondern derjenige, der die Schüler zu ihrem Lehrer führte. Und Paulus sagt, genau das tat das Gesetz für uns Juden. Es vermittelte uns die ersten Prinzipien in Bezug auf richtig und falsch, aber es konnte uns darin keine umfassende Lehre geben. Vielmehr wurde das Gesetz unser Sklave, der uns zum Messias führen sollte, der uns lehren könnte. Das Gesetz sollte also Israel zum Messias hinführen, ihn offenbaren und ihn ankündigen. Dies tat das Gesetz auf zweierlei Weise, durch Voraussage und durch Vorwegnahme. Es gibt viele Prophetien im Gesetz, die klar und deutlich den Messias voraussagen. Lesen wir nun mal eine, 5. Mose 18, 18 bis 19. Der Herr sagt zu Mose: Einen Propheten wie dich, Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das ist eine klare Voraussage, dass Gott den Israeliten aus der Mitte ihrer Brüder einen Propheten erstehen lassen würde, der wie Mose sein würde. Vor vielen Jahren schrieb ich einmal ein Konzept mit dem Titel »Ein Prophet wie Mose«. Ich glaube, ich fand damals 26 Parallelen zwischen Mose und Jesus. Es gibt keinen anderen Propheten, der auch nur annähernd so viele Parallelen aufweisen würde. Dieser Prophet sollte einzigartige Autorität haben, weil er dem Volk alles sagen würde, was Gott geboten hatte, und wenn sie ihm nicht zuhören, würde Gott von ihnen dafür Rechenschaft fordern. Alle Apostel des Neuen Testaments sind sich darüber einig, dass diese Verheißung eines Propheten wie Mose durch Jesus erfüllt wurde. Das war also eine Voraussage des Messias. Aber das Gesetz barg in vielen seiner Verordnungen und Opfer auch die Vorwegnahme des Messias in sich. In gewisser Hinsicht war jedes Opfer unter dem Gesetz eine Vorwegnahme Jesu. Es gibt kein einziges Opfer, das uns, wenn wir den Blick dafür haben, nichts über Jesus sagen würde. Ein Beispiel: Das Passahlamm, das in Ägypten geschlachtet wurde und dessen Blut die Israeliten vor dem Zorn und dem Gericht Gottes schützte, die über die ungeschützten Ägypter kamen. Das ist keine Frage der Nationalität oder der Herkunft. Entscheidend war nur die Frage, ob das Blut ans Haus gestrichen worden war oder nicht. Das ist vermutlich das klarste Bild von Jesus, dem Lamm Gottes, das man in der ganzen Bibel finden kann. Sehen wir uns zwei Passagen im Neuen Testament an, in denen dieses Bild vom Passahlamm auf Jesus angewandt wird. Die erste ist Johannes 1,29. Hier geht es um Johannes den Täufer, der als Wegbereiter des Messias gesandt wurde. Johannes 1,29. Am folgenden Tag sieht er, Johannes, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus war die Erfüllung des Sinnbilds vom Passahlamm. Eine sehr konkrete Anwendung auf Jesus finden wir in 1. Korinther 5,7. Paulus bezieht sich auf die Passa-Verordnung, der zufolge jedes jüdische Haus vom Sauerteig gereinigt werden musste, und sagt: Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Hier sagt er unmissverständlich, dass Christus das wahre Passahlamm war. Wir wissen natürlich auch, dass sein Opfer, sein Tod, in die Passahzeit fielen. Das Gesetz wies somit alle, die ihm unterstanden, auf die wahre Lösung hin, nämlich auf den kommenden Messias. Nun zum vierten Zweck des Gesetzes, der vor allem bei den Heiden nicht immer so ohne weiteres verstanden wird. Das Gesetz soll Israel als eigenständige Nation bewahren, zu der der Messias kommen kann. Israel soll gleichsam verwahrt bzw. eingeschlossen sein. Paulus sagt dies in Galater 3,23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir Juden, unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Die Juden wurden also vom Gesetz in eine spezielle Situation eingeschlossen, damit sie für den Messias bereit wären. Schlagen wir hierzu die Worte Bileams auf. Eine prophetische Vision Israels in 4. Mose 23,9. Zitat: Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Das Wort Nationen heißt Goim, das Wort für Nichtjude. Das heißt, dass, obwohl sie 2000 Jahre lang in alle Welt zerstreut und nicht in ihrem eigenen Land waren, diese Prophetie über das jüdische Volk sich erfüllte. Es ist ein, Zitat, Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Es ist eine der bemerkenswertesten Tatsachen der Geschichte, dass die Juden, nachdem sie im Jahr 70 aus ihrem eigenen Land vertrieben wurden und 1900 Jahre lang in fast 100 Nationen der Welt zerstreut waren, heute immer noch als eigenständiges Volk identifiziert werden können. Meine erste Frau war Dänin. Sie sagte oft zu mir: Wenn man die Dänen unter die anderen Nationen zerstreuen würde und nach 100 Jahren nachsehen würde, würde man keinen einzigen Dänen mehr finden. Dies ist eben ein einzigartiges Charakteristikum Israels. Und es war in erster Linie das Gesetz des Mose, vor allem die Verordnung des Sabbat, das diese Absonderung von den anderen Völkern aufrechterhielt. Durch das Einhalten des Sabbat unterschieden sie sich immer von den anderen Völkern. Und sie behielten das bei, auch wenn sie es persönlich ungemein viel kostete und große Opfer mit sich brachte. Schließlich musste Gott ein Volk haben, zu dem der Messias kommen konnte. Ich predigte vor einigen Jahren in Singapur zu etwa 3000 Menschen, fast alle Chinesen. Ich predigte über die Befreiung von Flüchen, und als ich mir die Leute so ansah, dachte ich mir, fast alle dieser Chinesen, die heute hier sind, haben Vorfahren, die noch vor 3 Generationen Götzenanbeter waren. Und dann dachte ich mir, Gott hätte seinen Sohn nie in so eine Nation schicken können. Denn wenn Jesus dort seinen Eltern gehorcht hätte, hätte er damals Götzen angebetet. Versteht ihr? Deshalb musste sich Gott sehr sorgsam eine spezielle Nation zubereiten, der er dann seinen Sohn schicken konnte, der seinen Eltern gehorsam sein, das Gesetz des Landes halten und in alledem Gott treu bleiben konnte. Es ist ein gewaltiges Wunder, dass Gott dies so arrangierte. Machen wir nun weiter mit dem sechsfachen Zweck des Gesetzes. Der fünfte Zweck: Es soll der Menschheit ein Beispiel für eine Nation geben, die gerechten Gesetzen untersteht. Lesen wir hierzu Nehemia 9, 13 bis 14, einen Auszug aus einem Gebet, das nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gesprochen wurde. Darin werden alle Begebenheiten wiederholt, in denen Gott zugunsten Israels eingriff. Es heißt: Und auf dem Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben. Und deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und hast ihnen Gebote und Ordnungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Das ist eine wahre Aussage. Fast alle heutigen Nationen, die einen Gesetzeskodex haben, der die Menschenwürde und Moral bewahrt, können diese Gesetze auf das Gesetz des Mose zurückführen. Das Gesetz gab also ein Beispiel, auf das alle anderen Nationen blicken und sich ein Bild davon machen konnten, was es heißt, als Nation von gerechten Gesetzen regiert zu werden. Der letzte Zweck des Gesetzes, das ist sehr, sehr wichtig und wird oft übersehen: Es soll eine unerschöpfliche Quelle geistlicher Reflexion sein. Wie viele von euch können die Eingangsverse von Psalm 1 zitieren? Die ersten drei Verse lauten: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wenn du erfolgreich sein willst, ist es entscheidend, worüber du nachsinnst. Der erfolgreiche Mensch sinnt Tag und Nacht über das Gesetz nach. Das ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Wenn du weißt, wer das Passahlamm ist, wird dieses Nachsinnen noch viel ergiebiger sein. So oder so, das Gesetz ist eine unerschöpfliche Quelle der Reflexion und des Nachsinnens. Wiederholen wir nun kurz den sechsfachen Zweck des Gesetzes und schließen wir dann diese Lehreinheit ab. Erstens, es soll den Menschen die Realität und Kraft der Sünde vor Augen führen. Es dient zur Diagnose. Es ist das einzige Mittel zur Diagnose. Es gibt im menschlichen Erfahrungsschatz nichts außer dem Gesetz, was die Sünde diagnostizieren könnte. Zweitens, es soll den Menschen zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, aus eigener Anstrengung heraus Gerechtigkeit zu erlangen. Wie viele von euch stimmen dem zu? Du bist nicht in der Lage, aus eigener Kraft heraus das Gesetz zu halten. Wenn du ganz ehrlich bist, musst du zugeben, dass du im Grunde nicht einmal die Regeln deiner eigenen Gemeinde oder Denomination hältst. Drittens, es soll den Heiland, den Messias, ankündigen und vorwegnehmen. Ankündigen in Form von Prophetie und vorwegnehmen in Form von Sinnbildern. Viertens, es soll Israel als eigenständige Nation bewahren, zu der der Messias kommen kann. Paulus spricht davon, dass Israel als Nation abgesondert, verwahrt bzw. eingeschlossen wird. Fünftens, es soll der Menschheit ein Beispiel für eine Nation geben, die gerechten Gesetzen untersteht. Zumindest in der westlichen Welt, mit unserem protestantischen Erbe, leitet jede Nation den Großteil ihrer Gesetze so oder so von den Gesetzen des Mose her. Wenn wir von diesem Prinzip abweichen, was ja derzeit geschieht, bekommen wir wirklich Schwierigkeiten. Sechstens, es soll eine unerschöpfliche Quelle geistlicher Reflexion sein. Ich möchte unterstreichen, dass dies eine Frage der praktischen Anwendung ist. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben liegt darin, über das Richtige nachzusinnen. Der dritte Vers vom Psalm 1 ist wirklich erstaunlich. In der New International Version der Bibel lautet er: Was auch immer er tut, gelingt ihm. Ganz einfach. Was ist der Schlüssel dazu? Über das Richtige nachsinnen. Was ist die Quelle des Nachsinnens? Woher nehmen wir das Material zum Nachsinnen? Aus dem Gesetz. Du kannst in den ersten 5 Büchern Mose praktisch lesen, wo du willst. Und du findest stets unerschöpfliche Lektionen, die dich leiten, die dich behüten und die dich warnen. Willst du erfolgreich sein? Es ist keiner unter uns, der nicht erfolgreich sein möchte. Denk dran, dass das Nachsinnen über das Gesetz Gottes der Schlüssel und die Quelle eines erfolgreichen Christenlebens ist.